für Nachhaltigkeit und Zukunftsfragen und rufe zunächst auf Tagesordnungspunkt 1, die Nachhaltigkeitsprüfungsbewertung Beschlussfassung über die Votenliste. Die Votenliste ist auf Ausschussdrucksache 21-2651 allen zugegangen. Und in der Ableiterunde haben wir uns darauf verständigt, dass der Beschluss über die Prüfbitte der laufenden Nummer 4 der Votenliste, da geht es um das Fahrlehrergesetz und die anstehenden Änderungen, dass wir das vertagen. Und im Übrigen zu den restlichen Vorhaben keine Prüfbitte zu votieren. Und ich frage, ob es hier irgendwo Bedenken dagegen gibt. Das sieht nicht danach aus, dann ist das auch hier im Beirat so beschlossen. Und damit wir das hinterher nicht vergessen, Tagesordnungspunkt 2, Verschiedenes, gibt es dazu irgendwas, was wir noch vorziehen müssen? Das ist nicht der Fall. Dann können wir uns nämlich jetzt ganz dem Fachgespräch wenden, was heute so, wenn was im Mittelpunkt steht. Nachhaltiges Bauen ist heute unser Thema. Nachdem wir uns im letzten Beirat um das Thema nachhaltige Flächenpolitik gekümmert haben. Und dazu begrüße ich heute unsere Sachverständigen. Das ist Frau Fritz Kramer. Sie ist studierte Innenarchitektin und stieg 1998 als Gesellschafterin in den elterlichen Betrieb ein. Man darf jetzt überlegen, welcher Betrieb das wohl ist. Der Baufritz. Ja, ne? In der vierten Generation führen Sie jetzt dieses Unternehmen und es geht eben vor allem um Holzhäuser, ökologisch orientierte Häuser in Bio-Holzhausqualität. Und Sie haben sogar den Deutschen Umweltpreis auch dafür bekommen. Wir sind gespannt auf Ihren Input, auf Ihre Erfahrung, was gut läuft und was nicht gut läuft. Da werden Sie uns einiges zu sagen können. Und wir haben hier Professor Dr. Mecherin, ist das richtig? Mecherer. Er ist seit 2006 Direktor des Instituts für Baustoffe und Inhaber des Lehrstuhls für Baustoffe an der Technischen Uni Dresden. Sie sind im heutigen St. Petersburg geboren und haben dort auch Bauingenieurwesen studiert, dann an der Uni Karlsruhe promoviert und sind also offenbar sehr erfahren in ihren Schwerpunktthemen. Dazu zählt die additive Fertigung mit zementbasierten Baustoffen, also der Beton-3D-Druck, die Rheologie von Frischbeton. Sehr spannend hört sich das an. Und das scheint sich gut zu ergänzen, hier das klassische Material Beton, aber in einer ganz neuen Technologie trotzdem. Und dazu dann der ökologische Holzbau. Wir freuen uns auf Ihren Input und Sie würden anfangen, Herr Professor Mecherine.
Ja, schönen guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es freut mich, dass wir uns hier zusammentreffen, um uns zum Thema nachhaltiges Bauen auszutauschen. Lassen Sie mich gleich durchstarten. Beton ist wichtig, das haben Sie ja erzählt, aber ich möchte erst mal auf Bauern insgesamt schauen. Das ist etwas Faszinierendes, greifbar, vielfältig und monumental, prägt unser Leben durch komfortable Wohnungen, effiziente Infrastruktur und Räume für Arbeit und Freizeit. Die Bedeutung von Bauern kann man kaum unterschätzen oder überschätzen, besser gesagt. Aber lassen Sie mich fragen, wie bauen wir heute? Beton dominiert das Bauen. Er macht 80% des gesamten Bauvolumens aus. Jedes Jahr wird weltweit so viel Beton gegossen, dass man damit eine Treppe bis zum Mond bauen könnte. Der Bedarf ist also astronomisch. Und dieser Bedarf wächst schnell. Bis 2060 dürfte sich die weltweite Bautätigkeit verdoppeln. Und gerade wegen dieses gewaltigen Volumens ist das Bauwesen auch ein Hauptverursacher von Treibhausgasen und zählt zu den größten Verbrauchern von Energie und natürlichen Ressourcen. Die Branche kämpft zudem mit geringer Produktivität, Fachkräftemangel, schweren Arbeitsbedingungen, hohen Kosten und all das bremst ihre Entwicklung. Die Frage ist also, können wir diese Herausforderungen überwinden? Leider nein, wenn wir genauso weitermachen wie bisher. Die Bauindustrie, die Bauindustrie ist global von enormer Bedeutung, investiert aber genauso wie der Bund vergleichsweise wenig. Und Sie sehen hier die Zahlen, das sind Größenordnungen unter eigentlich den Prozentzahlen, die wir zuvor gesehen haben. Und zudem die vorhandenen Forschungsmittel werden so breit gestreut, dass daraus vor allem Insellösungen entstehen mit begrenzter Wirkung für die Baupraxis. Aber es gibt auch gute Beispiele wie die Förderung des Exzellenzcluster CARE, klimaneutrales und ressourceneffizientes Bauen, durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft. CARE steht für ein bahnbrechendes transdisziplinäres Wissenschaftsfeld, das mehrere zentrale Forschungsbereiche in einem ganzheitlichen Ansatz vereint. Unsere Vision, kohlenstoffneutrale, mineralbasierte Alternativen zu Beton, synthetisiert mittels Elektrochemie unter Verwendung von Kohlenstoffdioxid und Abfallstoffen, betrieben mit erneuerbarer Energie. Doch Materialinnovationen allein reichen nicht aus. Auch die Konstruktion und Bemessung müssen eine grundlegende Revolution durchlaufen. Unser Ziel ist, die heutigen massiven und ressourcenverschwenderischen Strukturen durch disruptive, materialeffiziente Designs ersetzen durch oder auf Basis von Prinzipien der Zirkularität und ja, letztendlich Wiederverwendung von diesen dauerhaften Elementen. Gleichzeitig erforschen wir grundlegend neue Überwachungs- und Verstärkungstechnologien, die die Lebensdauer bestehender Bauwerke verlängern sollen und auch ihre Sicherheit erhöhen. Dann, um die Produktivität, Qualität und Sicherheit zu steigern, erforscht CARE neue Methoden zur Digitalisierung und Automatisierung von Fertigungs- und Bauprozessen. Diese Innovationen werden Effizienz neu definieren und das Bauwesen gleichzeitig attraktiver und inklusiver gestalten, insbesondere für Frauen und ältere Beschäftigten. Die bahnbrechende Transformation in diesen drei miteinander vernetzten Bereichen des Bauwesens wird durch neuartige digitale Methoden vorangetrieben, die datenbasierte Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette ermöglichen. Nachhaltigkeitsrahmenwerke werden die Nachhaltigkeit und Resilienz dieser Innovationen vorhersagen und bewerten und so klare Leitlinien für unsere Forschungsarbeiten liefern. Dieser systemische Ansatz macht CARE zu einer gleichermaßen vielversprechenden wie einzigartig transformative Initiative. Nun, für den zügigen Transfer in die Baupraxis nutzen wir drei physische Innovations- und Kooperationsplattformen, ein Fertigteilwerk der Zukunft auf der linken Seite, eine experimentelle Baustelle und eine experimentelle Brücke im Maßstab 1:1. Und diese Plattformen ermöglichen uns grundlegender Forschung zu großskaligen Herausforderungen und machen unsere Ergebnisse für Industriepolitik und Gesellschaft greifbar.
The heart of it all, the InStatic, a mobile 3D concrete printer shaping walls in record time.
Also in diesem Beispiel zeigen wir, dass wir aufbauend auf unsere Forschung an der TU Dresden eine Technologie in die Praxis gebracht haben, die eine mobile Pumpe zu einem 3D-Drucker transformiert hat. Das Thema, was Sie vorher angesprochen haben. Dann Thema Carbonbeton, was aus Dresden kommt und diese Bauweise ermöglicht Bauteile mit extrem langer Lebensdauer. Und was Sie hier sehen, ist das weltweite erste Carbonbetongebäude.
Und
mit Carbonbewehrung, ja. Und schließlich durch Belastungsversuche, die Sie hier sehen, in Kombination mit moderner Sensorik, gelang es uns, diese Brücke in Bad Schandau zu erhalten. Sonst muss man die sperren und dann durch eine neue ersetzen. Und das ist so drei Beispiele, was die Fundamentalforschung ermöglicht, wenn sie dann frühzeitig in die Praxis überführt wird. Mit CARE wollen wir einiges erreichen. Die Ziele sind ambitioniert. Sie sehen hier neben CO2-Emissionen, also Reduktion der Emissionen, wollen wir Ressourcenverbrauch minimieren. Wir wollen Resilienz und Anpassungsfähigkeit steigern von bestehender Substanz und von neuen Bauwerken, Arbeitsbedingungen verbessern, Produktivität steigern. Wir haben über 7 Jahre das Programm. Das ist auch wichtig, dass man nicht in zu kleinen Zeiteinheiten forscht. Und jetzt vielleicht noch abschließend möchte ich festhalten, dass unser Planet, das Bauwesen, aber auch die Bauforschung dringend unsere Fürsorge brauchen, also CARE. Und ein Projekt, selbst ein so schönes wie CARE, reicht bei weitem nicht aus. Vielen Dank.
Vielen Dank. Das hört sich schon sehr spannend und innovativ an. Und ich komme aus Siegburg, mein Wahlkreis grenzt an Bonn. Wir haben gerade da eine Brücke über den Rhein, die gesperrt werden musste, weil sie ein Stück weit in Gefahr ist und man da jetzt wirklich erst untersuchen muss. Und da wäre natürlich so eine Überarbeitung mit Ihren Zaubermaterialien, die Sie da entwickelt haben, natürlich wunderbar, wenn sowas gelingen würde. Denn das ist jetzt echt Verlust von Lebenszeit und Lebensqualität, dass die Leute in Bonn im Moment mitmachen. Also vielen Dank. Dann gehen wir gleich weiter mit Frau Fritz Kramer. Und jetzt haben wir was über Holz als Baustoff.
Genau, ich möchte Sie heute gerne ein bisschen mitnehmen in die Praxis. Ich habe keine Präsentation dabei. Also wir sind ein Allgäuer Holzbauunternehmen, sind seit 130 Jahren am Markt und im Einfamilienhausmarkt, Mehrgeschossbau und im seriellen Sanieren unterwegs. Und ich möchte Ihnen heute ein bisschen auch unsere Sichtweise präsentieren, wie wir im Moment das nachhaltige Bauen auch in der Breite in Deutschland sehen. Denn wir sind an vielen Forschungsprojekten auch mit beteiligt. Aber ich glaube, es wird auch wichtig sein, dass wir jetzt in die Breite kommen und ins Tun und vor allem das nachhaltige Bauen dann auch in die Breite bringen. Und ich denke, da ist ein erster Schritt schon gemacht mit den neuen Fördermitteln KfWN und KfWQ, die ja jetzt sozusagen seit 2023 zinsvergünstigte Darlehen ermöglichen für Menschen, die sich eben nachhaltig ein Gebäude leisten wollen. Da gibt es eben dieses QNG-Siegel, das dann erworben werden muss. Und ich möchte Sie sehr dazu ermuntern, dieses Siegel doch beizubehalten, denn die Dokumentationen haben sich mittlerweile auch in vielen Firmen eingespielt. Die Zertifizierungsstellen des DGNB und BIRN haben sich deutlich stärker ausgebaut und auch die digitalisierten Bearbeitungstools sind jetzt wirklich zur Verfügung. Das heißt, wir brauchen bei uns im Betrieb noch etwa 2 Stunden, um so eine Zertifizierung für ein Gebäude zu machen. Also es ist wirklich, die technischen Dinge sind da. Und deswegen wäre es jetzt schade, wenn wir wieder die Rolle rückwärts machen würden und dieses Instrument nicht weiter nutzen würden. Gleichzeitig stellen wir auch fest, gerade in der Holzbranche, aber auch, ich nehme das auch bei Projektentwicklern und Baufirmen in ganz Deutschland war, dass die degressive Abschreibung in nachhaltigen Mietwohnungsbau jetzt auch greift. Da muss ja ebenfalls dieses QNG-Siegel erworben werden für Gebäude. Da wird eben auch eine CO2-Bilanz verlangt. Da werden verschiedene Kriterien abgeprüft, Barrierefreiheit, Zukunftsfähigkeit. Und dieses Instrument fängt jetzt auch an zu greifen. Deswegen bitte lassen Sie es bei einer stetigen Weiterentwicklung und nicht einer Rolle rückwärts. Gleichzeitig, wir sind selber involviert in die Entwicklung von Gebäudeklasse E, Projekten und da sehe ich auch den Schulterschluss zwischen uns beiden, denn dort sind natürlich auch nicht nur einfache Bauteile möglich, sondern auch experimentelle Bauteile, die wir jetzt zumindest mal für unseren eigenen Bestand bauen können. Das heißt, wir können einfach alternative Bau- und Konstruktionsweisen testen. Wir können neue Lösungen in der Haustechnik anbieten und damit natürlich auch deutliche Kostensenkungen bringen. Das machen wir jetzt in dem Fall auch bei Baufritz mit nicht zugelassenen Materialien, weil wir für eine bauaufsichtliche Zulassung, weiß man ja, 3 bis 5 Jahre brauchen. Und damit sind wir einfach in der Innovation im Bau viel zu langsam. In dieser Gebäudeklasse E ist es uns gelungen, die Gebäudekosten 300er um 20% zu senken und die Haustechnikkosten um 50%. Da wird dann auch nachhaltiges Bauen bezahlbar und wir schaffen eine CO2-Bilanz mit einem Footprint, der halb so groß ist als von QNG gefordert. Also nicht 26 Kilogramm CO2 pro Quadratmeter Wohnfläche, sondern 13. Also das geht und wir brauchen dazu aber wirklich ganz, ganz viel Innovation und vor allem das Handlungsfeld der Gebäudeklasse E. Wir haben natürlich nach wie vor das Innovationshemmnis der Bürokratie. Habe ich gerade schon gesagt, großes Thema ist natürlich die bauaufsichtliche Zulassung. Da würden wir uns sehr darüber freuen, wenn wir das ähnlich in der Schweiz machen könnten. Nämlich da wird von einem Ingenieur das Material geprüft, dann kommt ein Prüfingenieur, prüft es nochmal durch und dann darf man es verwenden. Bei uns muss ja dann nochmal das DIBT darüber, also ein 3-stufiges Modell, das die Sache natürlich deutlich langsamer macht. Und es fehlt natürlich, da haben wir uns gerade vorher schon unterhalten, die fehlende Förderung für recycelte und nachwachsende Rohstoffe, die natürlich nachweislich einen deutlich kleineren CO2-Footprint haben. Denkt man an Carbonbeton, zum Beispiel aus recyceltem Carbon und so weiter. Also wir merken im Moment auch in der Praxis, es gibt ganz viele Firmen, die haben Innovationen in der Schublade. Ein Recyclingbeton kostet aber leider 15% mehr als der Primärrohstoff. Und damit kommt das Ding nicht an den Markt. Und wenn wir nicht Finanzinstrumente kriegen, wie zum Beispiel das KfW-N, KfW-Q, wo es einfach um einen kleinen CO2-Footprint im Gebäude geht und das dann auch finanziell sich rentiert, dann kommen wir dann, glaube ich, nicht in die Praxis. Gleichzeitig möchte ich mich natürlich weiter auch meinem Vorredner anschließen. Wir brauchen Fördermittel für die Innovationen am Bau. Wir haben eine ganz, ganz starke und sehr innovative Baustoffindustrie, auf die wir als Baufirma natürlich auch angewiesen sind. Und da brauchen wir auch nicht nur die Forschung und Entwicklung, also die Forschung, sondern wir brauchen auch Möglichkeiten der Markteinführung, die das Ganze einfach auch in einem Handlungsfeld schneller an den Markt bringen lassen. Und kleine Start-ups haben natürlich gar keine Möglichkeit mit super innovativen, zum Beispiel 3D-Druckverfahren mit Altplastik sozusagen mit PE, recycelten PE, da überhaupt an den Markt zu kommen, weil für sowas braucht man natürlich eine Zulassung, die dauert unendlich viel und kostet 3 Jahre Arbeit und Geld und so kommen wir, glaube ich, in der Innovation wenig voran. Ganz wichtig war das Förderprogramm Zukunft Bau, das sehr unkompliziert auch kleinen Unternehmen Möglichkeiten gab. Wir haben zum Beispiel auch eine sehr schlanke, entwickelte, dünne, serielle Fassade entwickelt, die dann auch halb so viel kosten wird als das, was man heute am Markt findet. Und ich glaube, wenn wir da ein bisschen mehr Zuspruch bekommen würden und auch dem Mittelstand da ein bisschen unter die Arme gegriffen würde, wären wir ganz glücklich drüber. So, jetzt habe ich noch 3 Minuten, muss ich ganz schnell machen. Ganz wichtig, wir müssen uns um den Bestand kümmern. Sie haben es auch schon gesagt, die Bestandsanalyse ist ein ganz großer Baustein, der extrem gut durchgeführt werden muss, damit wir Baukostensicherheit kriegen. Ich glaube, da brauchen wir unbedingt auch eine Förderung für die Bestandsanalyse, damit die Menschen erstmal auch im Privatkapital diesen ersten Schritt machen und nicht gleich wegreißen. Und wir brauchen eine Kombinierbarkeit von Sanierungs- und Neubauförderung. Steuerliche Anreize für die Sanierung, eine ganz wilde Idee. Wenn wir die Boomer-Generation dazu bringen wollen, ihre Gebäude zu sanieren, dann müssen wir Ihnen wahrscheinlich auch bei der Erbschafts- und Schenkungssteuer entgegenkommen, denn die wollen es nicht machen. Wenn Sie dann das Gebäude im Wert um 30-50% erhöhen und das dann an Ihre Kinder nicht mehr weitergeben können oder sehr viel Steuern dafür zahlen. Deswegen würde ich mich sehr aussprechen für die Abzugsfähigkeit von Sanierungsaufwendungen, wenn nachweislich gemacht in den letzten 10 Jahren. Also es gäbe ganz viele Möglichkeiten, das nachhaltige Bauen noch nach vorne zu bringen. Und ich freue mich sehr auf den Austausch mit Ihnen. Oh, jetzt bin ich noch schneller gewesen.
Ja, vielen Dank. Ich gucke mal in die Runde und möchte vielleicht noch Folgendes vorausschicken. Uns interessieren natürlich ganz besonders Dinge, die wir hier auf Bundesebene auch mitentscheiden können. Und mich haben jetzt noch mal vor allem neugierig gemacht, diese langen Genehmigungskosten und Zeiten. Also wenn Sie uns da vielleicht gleich noch mal was zu sagen können. Wir sammeln aber jetzt auch noch, ich habe ja noch ein paar andere Wortmeldungen. Und also. Dann, und wie alles auch sagen wir mal, in die Praxis einfließen kann. Das wäre der zweite Punkt, den ich noch mal gerne vertieft haben möchte. Denn wir müssen ja ganz viel bauen, sowohl Wohnungen als auch eben Infrastruktur und Kosten und Klimawirkungen und Materialien sind ja genau die zentralen Punkte, die Sie jetzt auch genannt haben. So, ich schaue in die Runde. Herr Dr. Schmidt, Sie hatten sich gemeldet, wenn ich das gerade richtig gesehen habe.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Zunächst möchte ich gerne auf die Frau Fritz Kramer antworten. Was Sie jetzt hier gesagt haben mit dem großen bürokratischen Aufwand hier bei uns in Deutschland, das hatten wir bei der letzten Anhörung hier in diesem Gremium, als es ums Bauen ging, auch schon. Da ging es darum, dass eine Firma, die Wohnungen gebaut hat, da haben wir gefragt, wieso eigentlich das Bauen in Deutschland deutlich teurer ist als in Österreich. Und da wurde uns eben erklärt, dass es am bürokratischen Aufwand hängt, dass in Deutschland viel mehr verschiedene Sachverständige erforderlich sind für ein Projekt, als es beispielsweise in Österreich der Fall ist. Vielleicht können Sie dazu noch ein bisschen was ausführen. Herr Professor Meschicharin, ich hoffe, ich habe Ihren Namen jetzt nicht zu arg geschlachtet. Tut mir leid.
Meschicharin.
Okay, perfekt, ja. So, tut mir leid, ja, Meschicharin. Herr Professor Meschicharin. Ich fand das kurze Video, was Sie da gezeigt haben, sehr interessant. Bei diesem, mir kam das so vor, als ob dieses erste Gebäude aus dem grafitfaserverstärkten Beton deutlich schmalere Wände hat als sonst landläufig üblich. Vielleicht können Sie dazu noch ein bisschen was sagen. Dann dieser 3D-Druck von Beton, der sah auf diesem Video ziemlich ungleichmäßig aus. Außerdem hat mich das ein bisschen gewundert, dass das jetzt da praktisch, dass da ein Erdgeschoss betoniert wurde, weil normalerweise im Wohnungsbau ist es ja so, dass man den Beton eigentlich nur einsetzt für Ringanker und für Stürze und dann noch zusätzliche Isolierung draußen anbringt. Das heißt, für den konventionellen Wohnungsbau ist die Methode wahrscheinlich nur fürs Kellergeschoss oder für Gründungen einzusetzen. Wie sieht es denn bei anderen Gebäuden aus, wenn Sie vielleicht noch ein bisschen ausführen könnten, in welchem Bereich man diesen 3D-Druck anwenden kann? Vielen Dank.
Dann hat sich Kollege Bollmann gemeldet. Dann Brinkhaus und Dr. Lübke.
Ja, herzlichen Dank für Ihre beiden Vorträge hier. Das Thema, wie wir nicht nur zu günstigen, sondern zu nachhaltigen Bauen kommen, beschäftigt uns ja wirklich auch die ganze Legislaturperiode über schon. Punkte wie der Bauturbo, wir haben gerade über Genehmigung gesprochen, sind eingeleitet worden. BauGB-Novelle kommt jetzt drauf. Und der Gebäudetyp E wird ja aktuell intensiv diskutiert. Das ist die erste Frage an Sie beide vielleicht auch, wie Sie die aktuelle Diskussion dazu gerade bewerten. Das ist ja auch ein Thema, was bei Ihnen sicherlich doch deutlich mit reinspielt. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, auch was Frau Fritz-Kamer gerade noch mal geschildert hat. Ich glaube, die Frage, wie man Innovationen in Deutschland zu der Möglichkeit der Skalierung auch verhilft, ja, um die entsprechenden Größenordnungen auch entwickeln zu können. Das ist eine wichtige Aufgabe, der wir uns sehr viel mehr zuwenden müssen. Zumal die Frage der Innovation bei den Baustoffen eine ganz zentrale ist. Sie haben es gerade beschrieben, die weltweite Entwicklung. Das Thema Sand ist jetzt schon ein enormes und alle weitere Baustoffe, Energie und Ähnliches werden weiter folgen. Da werden wir uns etwas einfallen lassen müssen. Dazu vielleicht noch mal zwei Fragen. Das eine noch mal im Bereich Beton vor allen Dingen. Das haben Sie ja vor allen Dingen mit vertreten. Am Ende des Tages werden wir doch eigentlich, so wie ich das auch mitnehme, vielleicht können Sie das bestätigen oder vielleicht noch mal genauer erläutern, uns auch darauf konzentrieren müssen, einfach weniger gerade im Neubau in die Gebäudehülle reinzugeben. Ja, also diese Zeiten, der man quasi noch Beton reingepresst hat ohne Ende, auch durch DIN-Norm und Ähnliches, muss die nicht eigentlich sozusagen dann auch beendet sein, dass der Fokus viel stärker auf die Gebäudetechnik zu richten ist, gerade weil es ja die Lage ist, egal ob wir es wünschen oder nicht, die globale Situation bei den Baustoffen ist nun mal so, wie sich eben halt darstellen wird. Das andere ist zum Thema Holz. Da können Sie vielleicht noch mal genauer zu. Ich will es mal etwas mal so noch mal ausdrücken, weil ich finde das auch mit Holz zu bauen eine super Geschichte. Was sich bei mir natürlich immer so ein bisschen die Frage stellt in Diskussionen, höre ich immer wieder auch mit Leuten, die damit nicht so eng befasst sind. Alter Schwede, hieß es nicht mal zu gucken, wir versuchen mal den Holzbestand mal so ein bisschen zu schonen insgesamt. Ja? Können Sie mal so darstellen, welche Möglichkeiten Sie für die Holzwirtschaft sehen, in welchen Kapazitäten man denn hier Wohnungen schaffen kann über Holz, damit man auch mal so eine Größenordnung vor Augen hat. Sie werden sicherlich nicht sagen, dass das die alleinige Lösung ist, aber in welchen Kapazitäten sehen Sie denn die Holzwirtschaft in der Lage dazu, den Wohnungsbau maßgeblich zu unterstützen?
Schon viele wichtige Fragen. Kollege Brinkhaus hat das Wort.
Ja, vielen Dank für Ihren Besuch, für Ihren Vortrag. Ich schließe gleich mal an, also beim Thema Holz. Ich stelle mal die These auf, Holz ist zu schade, um es sofort zu verbrennen. Und dementsprechend können wir natürlich also auch viel Recyclingholz einsetzen. Wir haben da, glaube ich, noch ziemlich viel Potenzial nach oben. Und das kann auch gerade im Holzbau eingesetzt werden. Es ist nicht so, dass da wie früher frische Eichen geschlagen werden und dann das Fachwerk gebaut wird. Vielleicht können Sie da was zu sagen und vielleicht können Sie das beide auch nutzen, um was zum Thema Zero Waste im Bauen, Urban Mining zu sagen, weil wir sprechen immer davon, dass wir frischen Beton verwenden, wir sprechen immer davon, dass wir Baustoffe verwenden, die irgendwo jetzt frisch dafür produziert werden. Ich glaube, wir haben auch ein sehr, sehr großes Potenzial, wenn wir in dem Bereich arbeiten, wenn wir tatsächlich von Abbrüchen oder auch aus anderen Prozessen Recyclingmaterialien nutzen. Und da wäre insbesondere auch noch mal interessant neben den Möglichkeiten, was sind denn die Hindernisse? Sie haben ja auch gerade angesprochen, wir haben bestimmte DIN-Normen. Ich bin mittlerweile so weit, dass ich glaube, dass der DIN-Ausschuss einer der Hauptbürokratieverursacher in Deutschland ist. Und das nicht unbedingt immer zum Nutzen der Menschen in diesem Land. Und vor dem Hintergrund würde mich auch mal interessieren, wie gerade im Recyclingbereich die Normen denen entgegenstehen, weil sie natürlich eine gewisse Güte nicht garantieren können, eine gewisse Reinheit von Materialien nicht garantieren können. Aber da müssen wir, glaube ich, einfach eine Abwägung machen und müssen sagen, was ist uns denn wichtiger, dass wir tatsächlich Recyclingstoffe verwenden oder dass wir jetzt DIN-Vorschriften, die vielleicht mit Hosenträger und Gürtel auch gemacht worden sind, einhalten.
Und Frau Dr. Lübcke.
Vielen Dank und auch von meiner Seite vielen Dank für die Vorträge. Ich habe auch eine Frage zum Holzbau und zum Beton später auch. Frage klang schon an, Skalierbarkeit. Also jetzt wirklich mal, wie weit können wir es eigentlich treiben? Was passiert eigentlich nach dem Lebensende von Holzhäusern? Also wird das am Ende recycelt oder? Genau. Und zum Beton. Sie hatten auf Ihrer vorletzten Folie auch aufgeschrieben, dass Sie zu Methoden zur Synthese von Materialien und der Nutzung von CO2 und Abfällen arbeiten. Ist das als Betonersatz, als Zementersatz? Vielleicht könnt ihr da noch mal ein paar Worte zu sagen. Also welche Möglichkeiten sehen Sie auf die prozessbedingten CO2-Emissionen bei der Zementherstellung, irgendwie die zu reduzieren, die vielleicht auch darauf zu verzichten? Vielen Dank.
So, dann würden wir jetzt gerne eine Antwortrunde machen. Wer mag beginnen?
Komm, also,
Ja, vielleicht ganz kurz.
Ja, bitte Ihr Mikrofon anschauen.
Ja, also Thema Bürokratie. Ich sehe große Chancen wirklich im Bauturbo, um zumindest das Bebauungsplanverfahren im Bestand und in Bestandsgebieten relativ schnell durchzuziehen. Also wir sind selber in einem Pilotprojekt gerade drin, wo wir ein Gebiet aus den 50er Jahren nachverdichten wollen. Die Kommune spielt da ganz stark mit. Das heißt, da darf dann bis zu 20% Wohnraum zugebaut werden im Bestand. Das ist als kleine Regel für alle festgelegt worden, abgeguckt eigentlich von den Südtirolern, die das gemacht haben. Ganz spannende Idee, einfach zu sagen, in einem Bestandsgebiet kann 20% zugebaut werden an Wohnraum ohne große Genehmigungsfristen. Und der Bauturbo ermöglicht natürlich wirklich, also es wird nicht das Bauen auf der grünen Wiese beschleunigt, sondern es wird wirklich das Umgestalten von vorhandenen Bebauungsplänen deutlich beschleunigt. Da glaube ich aber, dass die Kommunen, da gibt es welche, die sind da ganz schnell und die haben natürlich sehr rührige Bauabteilungen und andere sind da noch relativ vorsichtig und haben natürlich auch noch rechtliche Bedenken, was denn da passiert, wenn man jetzt da in 4 Wochen den B-Plan ändert. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall mal eine Spielwiese, die jetzt mal anfängt zu laufen. Ganz kurz, wie lange braucht man für so eine Zulassung? Wir haben 40 Patente und Schutzrechte. Wir haben gerade die Rezulassung einer Holzdämmung, also einer Spänedämmung, machen müssen. Wir haben 4 Jahre für eine Rezertifizierung dieses Stoffes gebraucht. Also ich plädiere dafür, ich weiß, es ist das DIBT-Bashing, aber bitte wenigstens ein zweites Institut. Wir haben mittlerweile, lassen wir schon Zulassungen über Dänemark laufen oder über Österreich, um eine europäische Zulassung zu kriegen, weil in Deutschland ist das über das DIBT definitiv nicht möglich. Und nicht Deutsches Institut für Bautechnik. Und da gibt es leider nur ein Institut in Deutschland, das den Stempel drauf machen darf. Und das ist einfach ein Monopol, das uns alle deutlich hindert. Dann Holzbestandkapazitäten. Der Holzbau kann wahnsinnig viel. Wir verbauen ja im Holz stofflich genutzt nur einen ganz kleinen Bruchteil des Zuwachses von Holz in Deutschland. Wir sind nämlich kein rohstoffarmes Land, sondern wir haben einen Rohstoff. Ich sitze mitten in Bayern, ich sitze mitten im Rohstoff, der wächst auch jedes Jahr deutlich nach. Und die Kapazitäten sind groß. Wir haben ja auch zusätzliche Kapazitäten im Holzbau auch in großen Vorfertigungswerken jetzt aufgebaut. Das heißt, für die kleineren Gebäude, würde ich mal sagen, Einfamilienhaus, Mehrgeschossbau bis 3 Geschosse, glaube ich, dass wir bis zu einem Marktanteil von 70-80% kommen können im nachwachsenden Rohstoffholz. Nicht morgen, aber ich glaube schon. Und natürlich ergänzt durch Recyclingbaustoffe. Und da sind wir jetzt beim Thema Urban Mining. Wir wollen jetzt ein Gebäude bauen mit Bierbänken als Fassade. Das ist also echtes Urban Mining in Bayern. Wir haben aber auch Recyclingholz im Einsatz. Das können wir im Moment eben nur in der Gebäudeklasse E machen. Das hat natürlich alles keine Zulassung. Wir nutzen das im Moment auch nur sozusagen im experimentellen Bau. Wir wollen es auch für den Bestand bauen. Und die Mieter müssen jetzt erst mal schauen, wie sie damit dann auch leben. Ja, also das ist ein richtiger experimenteller Bau. Wir erforschen im Moment auch mit 3 Hochschulen zusammen den Einsatz von Laubholz, nämlich Birke, Pappel, das sind die Pionierholzarten, die wir auch für den Waldumbau jetzt im Klimawandel wahrscheinlich bekommen werden. Die wollen wir im tragenden Bereich einsetzen und im nicht tragenden Bereich. Die gehen dann eben nicht mehr ins Brennholz, sondern werden stofflich gebunden im CO2-Kreislauf gehalten. Und ich glaube, wir müssen sowohl in den nachwachsenden Rohstoffen weiterentwickeln und das Ganze in die Breite bringen vor allem und natürlich auch in den Recyclingbaustoffen. Aber die Analytik, also hoffentlich kommt KI natürlich auch zum Einsatz für die Analytik von Baustoffen. Da gibt es ja auch zum Beispiel die Entwicklungen übers Wood-Eye, wo einfach im Durchlaufverfahren dann auch Altholz auf statische Möglichkeiten geprüft werden kann. Die sind in der Forschung natürlich schon da. Oder Sortiermaschinen gibt es zum Beispiel jetzt im Textilbereich, die dann auch Recycling-Textilien sortieren können. Also wenn wir da mit der KI weiterkommen, glaube ich, kommen wir da deutlich voran. Aber da braucht es natürlich noch sehr viel Entwicklung zum Thema Urban Mining. Gebäude, Hülle und Technik waren wir noch. Das ist jetzt aber meine persönliche Meinung. Ich glaube, dass wir lieber mehr in die Gebäudehülle weiterhin investieren. Das haben wir auch bei der Gebäudeklasse E gemacht, weil die Unterhaltskosten dann auch mit einer gut gedämmten Hülle deutlich geringer sind. Wir reden da von 75% Reduzierung von Nebenkosten, wenn wir eine gute Gebäudehülle sanieren oder eine gute Gebäudehülle bauen. In der Haustechnik, glaube ich, kann man deutlich besser sparen, haben wir jetzt auch in der E, in der Gebäudeklasse E selber gemerkt. Also es muss nicht jede Kaffeemaschine mit dem Handy steuerbar sein. Da haben wir, glaube ich, auch ein bisschen die letzten Jahre übertrieben mit Bustechnik, KNX und allem drum und dran. Ich glaube, da kann man deutlich runterfahren. Wir haben mittlerweile zum Beispiel auch tragbare Steckdosen. Da muss nicht mehr so viel Steckdosen installiert werden. Also vielleicht muss man da ganz neue Innovationswege gehen in der Haustechnik. Aber ich würde weniger in der Hülle sparen. Wir haben alle die großen Energiekrisen hinter uns. Ich glaube, da würde ich nicht mehr sparen. Ich würde in der Haustechnik sehr viel deutlich Einsparpotenziale sehen. Was passiert nach dem Lebensende? Wir werden diese Häuser, Gebäudeklasse E, auch so konzipieren, dass wir sie komplett rückbauen können. Wir haben das auch schon mehrfach gemacht. Wir haben die ersten Gebäude rückgebaut, die standen 1984 auf der IGA in München. Die stehen jetzt heute auf unserem Firmengelände in Erkheim. Also Holzbau eignet sich natürlich extrem gut zum Rückbau. Auch natürlich Fundamentierungen lassen sich rückbauen, lassen sich wiederverwenden. Das wollen wir dort auch machen, auch in Recyclingbeton. Schraubfundamente, also kann man natürlich, die Fügungen sind dann sehr entscheidend. Wie fügt man das Gebäude, damit man das auch wieder auseinanderkriegt? Genau, aber funktioniert, haben wir schon mehrfach bewiesen. Und
was passiert denn mit dem Holz? Bitte? Was passiert dann mit dem Holz? Was machen Sie damit?
Ah, ja, also wir können natürlich ganze Bauteile weiterverwenden, also ganze Gebäude umsetzen, wie wir es zum Beispiel in der IGA gemacht haben. Es gibt natürlich auch Bauteilbörsen, also Sie können sich ja bei Concula zum Beispiel in Berlin dann auch Stahlträger, Gebrauchte einkaufen. Das finde ich den spannendsten Weg. Wenn wir es natürlich aufbereiten müssen, dann haben wir natürlich das große Thema Holzrecycling. Wenn wir zum Beispiel Abbruch machen, haben wir das große Thema, das sind natürlich 70er Jahre sehr stark belastete Baustoffe mit drin. Da haben wir natürlich zum Teil wirklich noch Xylla Dekor verstrichen und so weiter. Da waren erste Versuche auch in Rosenheim gemacht, das Ganze dann einfach mal abzuschleifen und dann wieder zu verwenden. Doch wir wissen dann auch, die Querschnitte werden dann halt immer kleiner und immer weniger verfügbar und weniger intensiv verwendbar. Ja, und das ist noch ein großes Thema. Ich meine, was immer geht, ist eine Spanplatte draus zu machen aus dem guten A1-Holz. Aber das ist jetzt, sage ich mal, die zweitbeste oder die allerletzte Lösung, würde ich mal sagen. Aber es wird natürlich extrem geforscht in Richtung nachhaltiger Rückbau. Nein, es gibt sehr gute Spanplatten, auch in Deutschland hergestellt. Perfekt. Nein. Also auch Schadstoff reduziert, ganz geringe Zuschlagstoffe, super recyclingfähig.
Die meisten Küchen in Deutschland sind überwiegend aus Spanplatten aus Recycling.
Genau. LK oder Gutex kann ich hier nennen, sind super.
Ja, dann erstmal vielen Dank, Herr Metzschrin.
Ja, vielen Dank. Vielleicht nicht absolut in der Reihenfolge, wie die Frage kam, aber so, dass man ein bisschen die Geschichte erzählt. Vielleicht erstmal zur schmalen Konstruktion aus Carbonbeton. In der Tat, wenn ich eine Bewährung habe, die nicht korrodiert, aus Carbon oder Glas, Basalt, dann muss ich die nicht auch durch dicke Schichten von Beton schützen. Also das ist ja ein chemischer Schutz, den wir haben, mit hoher Alkalität. Und dann kann ich mir da tatsächlich leisten, auch mit schmalen Querschnitten zu arbeiten, zumal auch die Bewährung deutlich tragfähiger ist als konventionelle Stahlbewährung. Also insoweit kann man da einiges an Material sparen in der Tat. Und das versuchen wir auch mit dem Ansatz zu kombinieren, dass wir aus diesem Material, was eigentlich unverwüstlich ist, auch modular bauen. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung im Hinblick auf die Normung, dass man diese Module irgendwann mal auch wiederverwenden kann, wenn die, sagen wir nicht Lebensdauer, aber vielleicht Nutzungsdauer zu Ende ist. Und aus meiner Sicht die beste Art des Recyclings tatsächlich auf der Bauteilebene, also nicht Materialien klein hacken, also ich rede jetzt über mineralische Baustoffe und dann irgendwo versuchen unterzubringen, sondern tatsächlich eher, sagen wir, rausnehmen, einsetzen oder was raussägen, einsetzen. Aber da haben wir normungsmäßig noch gar nichts. Also das wäre jetzt wirklich ein ganz neues Feld. Zum Thema 3D-Druck mit Beton. Ja, was Sie an, sagen wir, Oberflächenqualität gesehen haben, das ist so ohne Putz vielleicht nicht ganz ansprechend, also gebe ich Ihnen recht. Es gibt andere Möglichkeiten, das war ein Beispiel für Vollwanddruck, wo wir in einem Gang kompletten Querschnitt der Wand herstellen, war hier tatsächlich auch das im Bereich Industriebau einzusetzen, aber auch eigentlich Bereich Wohngebäude. Man muss aber nicht unbedingt genau diese Technik einsetzen. Also 3D-Druck ist zwischen ziemlich vielfältig. Es gibt einen anderen Ansatz, den nennen wir Konturendruck. Und in Heidelberg wurde vor wenigen Monaten so ein Ansatz demonstriert unter dem Begriff Dreierhaus. Das heißt, man hat nebenan drei unterschiedlich große Wohngebäude gedruckt. Und da habe ich mit der Firma mich sehr intensiv ausgetauscht. Die haben behauptet, dass bereits jetzt kostenmäßig das auf dem gleichen Niveau ist wie konventioneller Bau. Und das nach wenigen Jahren der Erfahrung mit der Technologie, was natürlich sehr positiv stimmt. Also es spricht auch nichts dagegen, Wohngebäude aus Beton zu bauen. Also die sind dann vielleicht weniger monolithisch, was ich gezeigt habe. Die sind ein bisschen aufgelöst, dass man auch vielleicht die Wärmedämmung zwischen diesen Konturen unterbringt. Aber sonst können wir auch mit Leichtbeton drucken, dass da auch Material selber ein bisschen zur Wärmedämmung beiträgt. Also viel Potenzial. Und vor allem aber interessant im Hinblick auf Kostenminimierung, zumindest perspektivisch, da wir weniger auf Personal angewiesen sind, was auch leider nicht immer zur Verfügung steht, also dass wir tatsächlich auch vorankommen und es geht schneller und mit weniger Personalkosten vor allem. So, dann Thema Skalierung. Und Sie haben Sand erwähnt, also glücklicherweise nicht grundsätzlich Probleme in Deutschland, aber in vielen anderen Regionen der Welt schon. Und in Deutschland kann das Problem werden, wo wir zwar Sand haben, aber dürfen nicht abbauen. Ja, das ist eigentlich momentan eher das Thema, dass man gewisse Hürden da hat. Wo ich wirklich ein Thema sehe, sind die Bindemittel. Und das, was Sie gefragt haben, kann man jetzt aus CO2 und Abfällen Bindemittel produzieren. Zumindest was der CO2-Fußabdruck anbetrifft, da 90% in Beton sind Bindemittel, also Zement an erster Stelle. Und man kann Zement anders herstellen. Es gibt unterschiedliche Ansätze auf Magnesiumbasis, wo wir kein CO2 abspalten. Also im Kalkstein ist es leider ein Teil des chemischen Prozesses. Also das hat auch mit Brennen nichts zu tun. Das ist einfach, was aus dem Material abgespalten wird. Wenn wir auf andere Ausgangsstoffe umsteigen, dann haben wir zumindest dieses Problem nicht. Ja? Und technisch geht es. Aber Thema Upscalen, also Skalierung. Ich kann vielleicht im Labor das zeigen. Ich kann das an kleinem Werk zeigen, dass es funktioniert. Aber Zementindustrie, eine riesige Industrie, bis man tatsächlich sagt, wir tätigen diese Investitionen, um auch aus dem Skalierungseffekt die Kostenreduktion hinzukriegen. Da, ich denke, das geht nur auch über politische Rahmenbedingungen, die man dafür schaffen, welche Mechanismen da tatsächlich greifen. Da muss man vielleicht eine Sonderdiskussion führen. Aber das ist in jedem Fall ein Punkt, wo wir sagen, wissenschaftlich, technisch gibt es zwar Lösungen, aber upscalen und gerade so Anreize schaffen, dass es tatsächlich auf breiter Front passiert, das ist ein bisschen schwierig. Ich habe das mit CO2 als Rohstoff und Abfällen als Rohstoff in Kombination ein bisschen, sagen wir, auch als Reizbeispiel gebracht. Also das geht tatsächlich. Also wir haben im Labor gezeigt, auf Mikroskala sozusagen, nein, nur ein paar Gramm, kriegen wir das hin. Ja. Da sind wir noch von Upscalen ein bisschen weiter entfernt. Es gibt andere Lösungen, die greifbar sind. Ja, und da sollen wir gucken, dass wir auch diese Überführung in die Praxis ermöglichen. So, dann Thema Hüle. Ja, wir sollen schon auch lernen, diese Wärmeströme nutzen. Auch Wärmespeicherung und Wärmenutzung im Gebäude ist ein wichtiges Thema. Und dann kann auch mineralischer Baustoff Beton eine gute Rolle spielen. Grundsätzlich natürlich Ansatz, weniger graue Energie in die Hülle zu stecken. Aber man muss dann die Hülle deswegen nicht irgendwie dünner machen oder weniger, sagen wir, wärmedämmfähig, sondern eben durch intelligente Lösungen, was Rohstoff anbetrifft, was auch baukonstruktive Lösungen anbetrifft und Ähnliches. Thema Recycling habe ich schon angesprochen. Wir sollen aber einerseits diese Bauteil-Recycling-Geschichte entwickeln, auf der anderen Seite auch zum Beispiel bei Recycling von Beton. Meistens ist es quasi Gesteinskörnung, die wir erzeugen. Und da gibt es auch, sagen wir, aus technischer Sicht gewisse Abstriche, weil diese Gesteinskörnung braucht mehr Wasser oder mehr Bindemittel letztendlich, also macht die Sache ein bisschen teurer. Mhm. Auf der anderen Seite, wir arbeiten schon in der Wissenschaft und das ist inzwischen halt gewisse Reife, dass man auch Bindemittel wieder rausholt, wieder aktiviert und dann hochwertig einsetzt. Also nicht, dass wir quasi downcyclen, also ich meine, wir nennen das Recyceln, das ist eigentlich downcyclen, dass wir tatsächlich auch aus Beton Beton machen, ja, ohne dass wir viele jetzt noch an neuen Materialien dazu bräuchten. So, Genehmigungsverfahren, das ist ein großes Thema. Ich kann nur aus meiner Perspektive sagen, dass da durchaus Bemühungen gibt, auch aus den Verbänden, Industrieverbände, aber auch Verbände, wo Industrie und Forschung zusammenarbeiten, zum Beispiel Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, wo wir auch üben an einzelnen Beispielen, wie man solche Verfahren beschleunigt. Aber es ist, und dass man sagt, okay, vielleicht nicht gleich eine Norm, sondern eine Richtlinie. Ja, beaufsichtigte Zulassung haben Sie gesagt, das ist tatsächlich ein schwieriger Prozess. Ich bin selber Sachverständiger in einigen Gruppen, wo diese Zulassungen gerne folgen. Und das ist ein ziemlich langwieriger Prozess, kann man sicherlich auch optimieren. Ja, vielleicht erstmal soweit.
Ich würde da gerne noch mal nachhaken. Warum ist das so langwierig? Weil es so wenige Menschen gibt oder müssen da Laborversuche angelegt werden, die einfach 3 Monate brauchen? Oder also woran liegt das? Und wo können wir vor allem dann auch ansetzen, um es schneller zu machen?
Also wenn ich das DEBT und die Wirkungsweise oder die Handlungsweise richtig verstanden habe, dann wird natürlich das DEBT selber hat Fachausschüsse, die dann zu bestimmten Stoffen, die geprüft werden sollen, auch Prüfpläne herausgeben. Wir haben etwa ein Jahr auf den Prüfplan gewartet. Also das war ein bereits zugelassener Stoff, den wir mit einer neuen Rezeptur sozusagen neu zulassen wollten, ja, auf der Rezeptur des alten. Und wir gingen davon aus, die gleichen Tests werden gemacht werden müssen für den eigentlich gleichen Stoff. Ja. Das war aber nicht so. Das ging erst mal ein Jahr in eben einen solchen Ausschuss, wo dann ein Prüfplan gemacht wurde, wo dann wieder festgelegt wurde, was muss mit diesem Dämmstoff denn angestellt werden, welche Prüftests müssen wir denn machen. Dann eben haben wir nach einem Jahr die Prüfpläne bekommen und dann haben wir innerhalb von einem halben Jahr die Prüfungen abgeschlossen, haben die Ergebnisse dann weitergeleitet und dann haben wir gewartet. Und die Zulassung kam dann nach 3 Jahren. Wie das Ganze geht, kann ich Ihnen nicht sagen. Man traut sich dann auch nicht wirklich so oft nachzufragen, weil man dann das Gefühl hat, man wandert im Stapel noch mal eins nach unten. Also das ist wirklich ganz schwierig, wirklich. Also wir haben das in Dänemark ganz anders erlebt. In Dänemark ist mit uns, sind die Prüfpläne abgestimmt worden innerhalb von 4 Wochen und dann konnten wir prüfen und die Zulassung kam innerhalb von einem halben Jahr. Europäische Zulassung.
Vielleicht darf ich das ergänzen. Ja. Ich ergänze das ein bisschen, weil ich in so einem Ausschuss selber tätig bin. Ja, das ist alles, sagen wir, erstmal ohne sehr strammen Zeitplan gestaltet. Mhm. Ja. Die Experten werden hier herangezogen. Die engagieren sich in Maßen, wie so deren Kalender erlaubt sozusagen. Also es gibt auch keine Entschädigung für diese Tätigkeit. Also entsprechend vielleicht, wenn was Dringendes ist, dann sieht man das vor. Die Ausschusssitzungen sind auch jetzt nicht so eng getaktet, dass man da als Sachverständiger, da ist man eher auf sicherer Seite. Also insoweit, also eine Prüfung mehr schadet nicht. Also jetzt, es gibt sicherlich Verbesserungspotenzial, also dass man das ein bisschen professioneller gestaltet. Ja.
Das wäre super. Da wäre man nämlich ganz schnell. Also ich weiß von Firmen, die wirklich jetzt auch in nachwachsenden Rohstoffen ganz tolle Innovationen auch im Außendämmbereich an den Markt bringen wollen und das seit 5 Jahren jetzt durch die Zulassung bringen wollen und es ist noch nicht zugelassen. Also das ist, geht so nicht.
Wer ist da die Aufsichtsbehörde? Also wer wäre derjenige, an den wir uns wenden können?
Ich denke, dass das dem Bauministerium untersteht.
Boah. Gut, wir kriegen es raus.
Keine Ahnung, das kann ich Ihnen nicht beantworten. Aber ich würde schon, also ein frisches, neues, zweites Institut mit einem neuen Prozess wäre schon toll.
Gut, die Botschaft ist jedenfalls angekommen. So, jetzt haben wir noch Kollegen Groß.
Ja, vielen Dank. Erstmal, also das hört man ja mit Schrecken, aber bestätigt auch unseren Eindruck, dass wir an Bürokratie ersticken und uns selber im Wege stehen. Könnten Sie nicht mit der europäischen Zulassung dann in Deutschland auch an den Markt gehen? Europäisch ist doch überall innerhalb der EU wirksam.
Ja, das darf man. Manche Länderbauordnungen lassen aber nur eine deutsche Zulassung zu. Mhm. Ja, aber das ist leider noch nicht vollzogen. Das heißt, wir dürfen noch nicht mit einer europäischen Zulassung alles machen. Ja. Mhm. Das ist leider noch nicht vollzogen. Ja, das ist sehr schade. Und gleichzeitig muss man natürlich sagen, auch also den Stempel, den man vom DIBT dann bekommt, der haftet ja für nichts. Ja? Also haften tut der Hersteller, haften tut ein möglicher Prüfingenieur mit seiner Haftpflichtversicherung, aber der Stempel des DIBT bringt eigentlich haftungstechnisch keine Sicherheit für den Kunden. Ja? Also weil am Ende des Tages, selbst wenn da das DIBT den Stempel drauf gemacht hat, werden die nicht haften, wenn das Produkt nicht funktioniert. Und deswegen verstehen wir nicht, warum es diesen Stempel braucht. Ja? Also es ist, wir sind eine Bauwirtschaft, wir arbeiten auch sehr vertrauenswürdig, hoffe ich ja. Also wir haben ja eine Haftung, wir haben ja 30 Jahre Garantie für eine statische Standsicherheit. Das heißt, wir werden natürlich schon auch unsere Materialien so prüfen, dass dann auch was stehen bleibt, was wir da bauen. Und deswegen ist dieser Umweg über dieses Institut irgendwie nicht nachvollziehbar. Wir bauen in Deutschland sehr qualitätsvoll, das ist bestimmt auch in der Zeit entstanden, wo das vielleicht noch nicht so der Fall war oder wo vielleicht auch Auslandsfirmen reingedrängt haben mit Billigmaterialien. Das war vielleicht auch ein Schutzschirm eine Zeit lang, aber ich glaube, über die Zeit sind wir jetzt, glaube ich, hinaus.
Ich hätte noch eine Nachfrage an Herrn Professor, und zwar zu der Frage der Baukosten. Also wir haben ja generell eine erhebliche Baukostensteigerung in Deutschland. Inwieweit sehen Sie da durch neue Technologien eben ein Einsparpotenzial? Zum einen und zum anderen eben gerade bei dem von Ihnen geschilderten Recyclingverfahren, sind die nicht extrem kostentreibend? Also kann man da wirklich wettbewerbsfähig arbeiten? Und wie sieht da generell im Vergleich unsere Chancen auf einen Markt aus, also auch nicht nur innerhalb Deutschlands, sondern vor allem einen Exportmarkt, eben, dass da deutsche Technologie auch entsprechend im Ausland verkauft werden kann. Danke.
Ja, vielen Dank. Erstmal zum Thema Recycling und Kosten. Das ist auch zum Teil Thema der Skalierung. Ja, also wenn ich ein bisschen was mache und dann immer irgendwie eine Sonderlösung sozusagen ausdenke, dann ist es sehr kostenintensiv, egal eigentlich in welchem Bereich. Und da muss einfach strategisch auch das Ganze geplant und auch implementiert werden. Wann das Kosten, sagen wir, günstig sein wird oder günstiger, also das kann ich jetzt kaum einschätzen. Das ist ja eine sehr komplexe Aufgabe. Ich bin auch Wissenschaftler, der sich auf Baustoffe konzentriert und weniger, sagen wir, auf Kostenbetrachtungen. Aber ich sehe da tatsächlich, dass da vor allem diese Insellösungen und ich darf eigentlich auch Material nicht separat vom Bauprozess und von der Konstruktion betrachten. Aber häufig leider ist es der Fall, dass man sagt, okay, wir haben da jetzt an Material was gemacht und keiner weiß so recht, was damit danach passiert. Ja, also ein großes Thema und wir sollen wirklich viel, denke ich, auf diesem Gebiet forschen, aber synergetisch, also systemisch, das ist tatsächlich auch unter natürlich Berücksichtigung der Kosten. Ja, ich meine, wenn ich nicht, sagen wir, preiswert genug was herstelle, ist das nicht nachhaltig. Also ich meine, Nachhaltigkeit hat drei Komponenten, das wird häufig vergessen. Also ökologische Komponente ist irgendwie sehr präsent, aber wirtschaftliche Komponente, die ist super wichtig und natürlich auch soziale Komponente. Gut, jetzt zum Thema, was bringen neue Technologien auch in Sachen Kostenreduktion. Wir haben seit Jahrzehnten, muss man sagen, in Deutschland, aber auch in anderen Industrieländern eine stagnierende Produktivität. Also das heißt keine Steigerung der Produktivität im Bauwesen. Also kann man unterschiedliche Statistiken anschauen. Und die einzige Möglichkeit, ist das zu ändern und dadurch auch natürlich die Kosten zu reduzieren, ist die Digitalisierung und Automatisierung. Ja. Das ist im Fertigteilwerk natürlich etwas einfacher als auf der Baustelle, aber beides ist absolut notwendig. Also ich rede jetzt speziell auch über Produktion, aber natürlich geht es auch um die Planung, es geht auch um die ganze, sagen wir, Wertschöpfungskette, dass man aus der Vorplanung, in der Planung, Ausführungsplanung geht und das Ganze auch umsetzt und am besten natürlich mit den Maschinen, die diese digitalen Daten einlesen und verarbeiten, fehlerfrei etc. Also wie viele Fehler passiert, indem ich da erstmal mit entsprechendem Programm 3D plane und dann auf 2D ausdrucke und dann irgendwie gehe ich dann in diesem 3D-Raum wieder rum und versuche das zu implementieren. Also es gibt viel Potenzial und wiederum gibt es auch gute Referenzen, wo man sieht, dass es funktioniert. Ja, nur müssen wir das konsequent betreiben und vielleicht ein bisschen allgemeiner gefasst. Ich habe die Fragmentierung in der Forschung angesprochen. Wir haben auch jetzt uns zur Bürokratie ausgetauscht. Aus meiner Sicht fehlt tatsächlich eine zentrale Institution, die Neuerungen strategisch dann ableitet aus ihrem Studium der Daten, die man auch konsequent sammelt und auswertet. Wir haben sowas nicht. Also es gibt eben viele Aktivitäten und die deutsche Bauforschung, muss ich sagen, steht international super da, aber eben als separate Gruppen. Und insgesamt wird wahrgenommen, da passiert viel, auch tolle Sachen. Aber das resultiert nicht in baupraktischen Lösungen. Also Transfer in der Praxis passiert nur inkrementell und punktuell. Und da haben wir keine Bauwände. Also wir müssen schon das Ganze ein bisschen anders aufholen. Föderale Struktur macht die Sache auch nicht einfacher, ja? Leider. Ja.
Vielleicht kann Frau Fritz-Kamer noch mal aus unternehmerischer Sicht ergänzen. Vielen Dank erstmal.
Ja. Also zu den Baukosten muss man ja sehen, die Bauwirtschaft ist ja momentan noch sehr handwerklich strukturiert. Das heißt, wir haben eigentlich an einem Gebäude etwa, ja, je nach Vorfertigungsgrad, würde ich mal sagen, im klassischen Bau etwa 50-70% Lohnkosten. Ja. Das Material kommt ja, sage ich mal, als Beton auf die Baustelle. Ja, die Materialkosten sind relativ gering. Der große Anteil sind eben die Lohnkosten. Und wir wissen auch, die Leute am Bau verdienen, müssen gutes Geld verdienen, weil die stehen bei Wind und Wetter auf der Baustelle. Das heißt, wir haben da Lohnkostensteigerungen jedes Jahr zwischen 3-6%. Das heißt, es macht das Bauen natürlich immer teurer. Und damit brauchen wir natürlich das serielle modulare Bauen, um einfach die Effizienz des Bauens auf der Baustelle deutlich zu erhöhen. Also wir brauchen sehr viel Innovation in die Vorfertigung, in die industrielle Vorfertigung von Bauteilen, damit es auf der Baustelle viel, viel geringer und schneller vorangeht. Bauzeit ist auch Kostentreiber, keine Frage. Und da helfen uns, glaube ich, zukünftig die BIM-Methoden, um einfach wirklich Bauteile wirklich vorher zu definieren, sie möglichst in einer Produktionsanlage oder auch mit anderen Maschinen auf der Baustelle dann fertigen zu können. Und das sind die Wege, die das Bauen günstiger machen. Ich glaube nicht, dass man da mit kurzfristigen Lösungen wie irgendwelchen Energierabatten oder irgendwas jetzt da vorankommen, das glaube ich nicht, sondern wir müssen in Forschung und Entwicklung gehen. Wir haben unglaublich tollen Maschinenbau in Deutschland, der auch in der Bauwirtschaft unglaublich viel leisten kann. Und ich glaube, da, wenn wir da ein bisschen Luft machen für mögliche Innovationen, die dann auch hochskaliert werden können, dann glaube ich, entfacht man da so einen richtigen Innovationsboom.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe jetzt an beide Sachverständige eine Frage. Und zwar ist ja so, dass wir aufgrund von neuen europäischen Regeln bei den Baustoffen den ganzen Lebenszyklus betrachten müssen in Zukunft. Da wollte ich Sie mal fragen, was das überhaupt für die Forschung für Auswirkungen hat und auch für die Unternehmen, die Baustoffe herstellen und für die, die sie nachher einsetzen. Weil wir da die Befürchtung haben, dass es auch mit sehr viel zusätzlicher Bürokratie verbunden ist. Aber vielleicht bietet es auch Chancen, gerade an das Anknüpfen, was Sie gerade gesagt haben, Frau Fritz-Kamer, dass man da mehr Forschung braucht. Aber da könnten vielleicht beide darauf antworten. Die andere Sache, Frau Fritz-Kamer, ich sehe den Bauturbo bei weitem weniger positiv als Sie. Ich bin seit 12 Jahren Stadtrat in Karlsruhe. Wir haben viele Bereiche, wo die Leute, die da wohnen, keine Nachverdichtung wollen. Und auch deswegen, weil es dort eben Bebauungspläne gibt, die das eigentlich verhindern, genau dort die Gebäude übernommen haben oder die Grundstücke übernommen haben für relativ viel Geld. Und jetzt kommt die Stadt und selektiert einzelne Viertel, einzelne Straßenzüge raus und beschließt oder setzt dann fest, es wird nicht mal im Gemeinderat beschlossen, setzt dann einfach fest, dass einzelne Straßenzüge dann diesem Bauturbo ausgesetzt werden, andere aber nicht. Ich halte es für ein sehr unfaires Vorgehen. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Verwaltung, da hat uns der Oberbürgermeister, als es mit dem Bauturbo spruchreif wurde, als Stadträte informiert. Die Verwaltung hat da große Bedenken, weil sie ja verpflichtet ist, innerhalb von 3 Monaten da aktiv zu sein. Das kann sie ja gar nicht leisten, weil wir inzwischen aufgrund der schlechten finanziellen Situation, auch aufgrund der Energiewende und so weiter, auch in Karlsruhe einen Stellenstopp haben. Wir können niemanden mehr einstellen, weil uns einfach das Geld fehlt. Also was macht man? Man sucht sich irgendwelche neuen Regelungen, mit denen man dann innerhalb von 3 Monaten irgendeine Antwort gibt und dann wieder Zeit gewonnen hat. Also deswegen, ich halte diesen Bauturbo eigentlich für kontraproduktiv insgesamt gesehen, weil die Verwaltung ja nicht einfach schneller arbeiten kann mit den Leuten, die da sind. Und wir haben aus meiner Sicht in den Kommunen insgesamt, auch in Baden-Württemberg ist es jetzt so, nicht mehr die Mittel, um diese Ämter aufzustocken. Und eigentlich bräuchte man das ja dann. Dankeschön.
Können Sie auch dazu nehmen. Komischerweise, Herr Kollege, bei mir im Wahlkreis klappt das. aber das scheint wohl dann mit den lokalen Besonderheiten zu tun haben. Das heißt, es ist immer auch der Wille der Verwaltung und auch die Risikobereitschaft der Verwaltung, da was zu machen. Und wenn Sie da natürlich Leute sitzen haben, die jegliches Risiko scheuen, natürlich ist es so, Verwaltung schreit dann immer irgendwo danach, ich brauche erstmal mehr Stellen. Also komischerweise gibt es auch andere Beispiele, aber das ist eine Sache. Und ehrlicherweise, wenn ich mir die Bemerkung noch erlauben darf, man kann auch alles kaputt reden, was man macht. Man kann wirklich alles kaputt reden, was man macht. Man kann sagen, ah, zu wenig Stellen, ah, Überforderung. Ja, also ehrlicherweise, das ist mir zu weinerlich. Aber das ist jetzt nur eine Bemerkung, die ich habe. Ich habe noch eine andere Bemerkung, und zwar, ich glaube, wir haben einen Punkt bei der Effizienz des Bauens nicht berücksichtigt. Frau Fritz-Kramer, Sie haben es kurz angesprochen. Das ist stark handwerklich. Wir haben auch ein anderes Problem, dass bei großen Bauten ein mittlerweile perverses System von Subunternehmern da sind. Und wenn Sie auf einer Baustelle 100 Subunternehmer haben, können Sie die nicht effizient einsetzen. Und vielleicht müssen wir auch mal darüber reden, wie Baustellen in Deutschland tatsächlich organisiert werden. Und wenn ich dann auch noch Leute habe, die die Sprache nicht verstehen, die einen unterschiedlichen Ausbildungsstandard haben, ja, ehrlicherweise, dann brauche ich mich doch nicht wundern, dass ich da unglaubliche Effizienzverluste habe. Und da muss man sich auch wirklich mal die Frage stellen, warum wir es als öffentlicher Auftraggeber zulassen, dass diese Subunternehmersysteme dann auch tatsächlich so passieren. Und ich meine, ich glaube, der kann gerne mal mit dem Zoll sprechen. Wir haben Baustellen, da sind 300 Leute, die in über 150 Unternehmensstrukturen drin sind, aus unterschiedlichen Ländern. Und das ist eine Sache, das müssen wir auch mal wirklich sagen, es wird immer danach gefragt, was können wir als Staat tun? Ich muss auch mal die große Hochbauwirtschaft fragen, mit welchen Standards sie arbeiten. Also ich bin es auch langsam leid, dass immer gesagt wird, ja, der Staat macht irgendwelche Fehler. Also wenn keine Innovation im Hochbau da ist, dann muss ich eine Branche fragen, also warum das in der Landwirtschaft klappt, warum das im Maschinenbau klappt, warum das im Sozialbereich klappt mit den Innovationen und warum es nicht in dem Bereich klappt. Und dann scheint auch der Druck nicht groß genug zu sein, dass Innovationen auch tatsächlich kommen, weil wir so blöd sind und das Geld auch immer bezahlen. Das ist doch auch ein Teil der Wahrheit im öffentlichen Bereich. Und ehrlicherweise, jetzt haben wir keinen da sitzen, vielleicht macht das auch mal Sinn, jemanden von der Bauindustrie da zu haben. Es gibt ja diesen schönen Spruch, woran erkennen Sie, dass eine Baustelle in den 70er Jahren war und dass sie heute ist? Die Maschinen haben heute einen Akku unten drunter, aber es sind im Prinzip die gleichen Maschinen. Also ich übertreibe das jetzt ein bisschen, aber ehrlicherweise, ich finde das wirklich, wirklich befremdlich, dass eine Branche aus sich heraus in wesentlichen Teilen dann nicht in der Lage ist. Und da müssen wir auch noch mal einen weiteren Aspekt berücksichtigen beim Thema Bauen zu teuer. Das ist die Rolle der deutschen Architekten und der Schutz des Architektenmarktes und die Art und Weise, wie gearbeitet wird. Das ist ja der nächste Punkt, den wir haben. Und dann haben wir noch einen Punkt, und da müssen wir uns wieder an die eigene Nase fassen. Und das gilt insbesondere für den Kommunalbereich. Wir brauchen uns doch nicht wundern, dass wir kein serielles Bauen haben, wenn jede Kommune meint, ihr Feuerwehrhaus, ihre Grundschule ganz individuell bauen zu müssen. Ja, wo jeder Feuerwehrbrandmeister, wo jeder Grundschulrektor eine individuelle Wunschliste aufstellt und sagt, genau so muss die ganze Sache sein. So, und wir haben im Prinzip, also ich mache viel Digitales und ähnliche Sachen, dass wir sagen, der Staat als Ankerkunde kann technologische Entwicklung und kann Industriepolitik tatsächlich vorantreiben. Nur wie gesagt, wir haben heute oder in dieser Woche die Landräte da gehabt. Wir müssen dann aber auch wirklich mal mit der kommunalen Familie und das ganz freundschaftlich, ich meine das nicht als Kritik, darüber sprechen, warum wir denn als Ankerkunde nicht in der Lage sind, seriell zu bauen. Soweit ich das weiß, ich weiß nicht, ob Innenpolitiker hier ist, THW macht das. Das heißt, das THW-Bauprogramm ist ein genormtes Bauprogramm, weil das ja auch eine relativ einfache Sache ist. Es ist genauso wie bei der Feuerwehr. Ich habe 3, 4, 5 Fahrzeuge, ich brauche einen Mannschaftsraum, ich brauche Herren- und Damentoiletten und das ist es. Und da müssen wir tatsächlich wirklich mal schauen, wie wir das machen. Und deswegen vielleicht auch noch mal Ihre Einschätzung dazu. Und verzeihen Sie mir, dass ich jetzt, Herr Dr. Schmidt, da so ein bisschen mich aufgeregt habe über die Sache, wir haben nicht genügend Leute und es geht nicht. Und bei der Hälfte meiner Kommunen habe ich das auch. Die sagen dann, da müssen wir erstmal eine eigene Satzung vielleicht noch erstellen oder eigene Vorschriften machen, wie wir das machen. Also wir nehmen Vorschriften raus und dann ist das Sicherheitsbedürfnis so groß, dass da so Vorschriften wieder reingenommen sind. Das war zugegebenerweise beim Vergabebereich, aber wir haben es beim Bauturbo auch so. Das ist schwierig. So, das ist so mal Fürs Protokoll, Herr Zimmermann. Ne? Fürs Protokoll. Wir haben ja leider keine Live-Übertragung mehr, wo Tausende von Menschen vor dem Bildschirm sitzen beim PBNEZ.
Falls ich das noch ergänzen darf, ja. Mit was beschäftigen sich denn die Kommunen heute? Ich bin ganz bei Ihnen. Das sind nämlich die Einzelreparaturveranstaltungen, ob das jetzt das eigentliche Feuerwehrhaus ist oder die Sanierung von der Schule oder auch jedes einzelne Bauvorhaben, mit dem Sie sich im Gemeinderat beschäftigen müssen. Wenn es uns gelingt, über den Bauturbo diese Diskussionen über Quartiere zu führen, dann führen wir die gleiche Diskussion, die wir bei einem kleinen Gebäude führen, fürs ganze Quartier. Und ich kann Ihnen nur bestätigen, wenn diese Diskussion einmal geführt wurde für ein Projekt, dann wollen die Nachbarn das alle auch haben. Ja, das heißt, ich kann es sowieso gleich fürs Quartier entscheiden. Also deswegen, warum entscheiden wir dann diese Dinge nicht gleich fürs Quartier und sagen, in diesem Quartier, und das ist jetzt aus den 70ern, da darf jetzt nicht mehr 1+D gebaut werden, sondern zweigeschossig. Und dann freuen sich alle in dem Quartier, weil sie kriegen eine Aufwertung. Und wenn sie das aber für einen Einzelnen entscheiden, braucht der Prozess genauso lang. Ja? Das heißt, bitte, dann doch gleich fürs Quartier. Und das, ich glaube nicht, dass es mehr Bürokratie für die Kommune bedeutet, sondern weniger, weil man die Lösungen schon miteinander vordenkt und im Quartier denkt und mit den Nachbarn denkt. Und sonst machen sie diese Einzelreparaturveranstaltung ständig. Und ich glaube, ehrlich gesagt, es wird weniger Aufwand sein, im Gegenteil. Und dann wollte ich noch was sagen zur Innovation der Baubranche. Wir wären gern sehr viel serieller und sehr viel schneller und sehr viel innovativer, aber wir treffen schon, mit Verlaub gesagt, auch bei den Bauämtern auf Strukturen, die wir aus den, ich sage mal, Ende der 80er Jahre, was die Digitalisierung angeht, kennen. Und das passt noch nicht so richtig zusammen, will ich sagen. Aber ich glaube, ich gebe die Hoffnung nicht auf. Es gibt junge, innovative Menschen, auch in der Architektur, die da jetzt loslegen und wir werden das packen.
Noch zum Lebenszyklus der Baustoffe?
Ganz guter Stichpunkt. Wir haben ja in Deutschland bereits die CO2-Bilanz eingeführt. Das heißt, wenn Sie heute ein KfWN oder KfWQ haben möchten mit einem Zins von 1,2%, dann machen Sie eine CO2-Bilanz. Da gibt es auch schon die EcoBaudat. Das ist eine Datenbank, wo die Lebenszyklus, die kompletten Lebenszyklusse der einzelnen Baustoffe bereits erfasst sind. Das heißt, das, was Sie dann auf europäischer Ebene sozusagen gefordert kriegen, haben wir in Deutschland in der EcoBaudat ja schon umgesetzt. Diese EcoBaudat ist auch schon jetzt über 15 Jahre alt. Die ist übrigens entstanden auch mit den Schweizern zusammen. Also ich habe vor 20 Jahren meine erste Eco-Bilanz gemacht in der Schweiz. Und da haben wir auch schon mit den damals existenten EPDs gearbeitet. Die haben sich da nicht verändert. Und es gibt wirklich schon eine komplette Datenbank und wenn Sie Ihren Baustoff da zertifizieren oder in diese Datenbank einpflegen lassen wollen, dann geht es über verschiedene Institute, die das dürfen. Also es gibt fertige Lebenszyklusbilanzen, auch zum Beispiel von unserem Baustoff, den wir selber herstellen.
Meine Frage war aber, wir haben ja gerade vom Herrn Professor gehört, dass es jetzt ganz viele neue Methoden gibt, die man sich überlegt, um Baustoffe wieder zu recyceln.
Ja.
Und das bedeutet natürlich auch dann, dass die Bilanz, die CO2-Bilanz von diesem Baustoff sich ändert. Das war eigentlich meine Frage, inwieweit die Forschung in dem Bereich dann auch dazu beitragen kann, die CO2-Bilanz der einzelnen Baustoffe zu verbessern.
Also im Moment in der Berechnung einer CO2-Bilanz gehen gebrauchte Materialien mit null CO2 ein. Ja, also wenn Sie heute zum Beispiel, wenn ich jetzt Bierbänke hernehme als Fassade, dann gehen die mit einer CO2-Bilanz null ein. Ja, das sind gebrauchte Materialien, die ihren Lebenszyklus schon hinter sich haben. Ja, wenn ich jetzt aber einen frischen Beton nehme, ja, oder nehmen wir jetzt mal Beispiel Recyclingbeton, gibt es ja auch schon die Möglichkeit, zum Beispiel nur den Zuschlagstoff, also das Kies zu ersetzen, dann geht eben dieser Zuschlagstoff, das verhäckselte Beton, sozusagen mit einer CO2-Bilanz von null in ihre CO2-Bilanz ein und macht dann automatisch natürlich das Gebäude deutlich CO2-ärmer. Also mit weniger Aufwand, mit einem kleinen Footprint.
Vielleicht noch eine kleine Ergänzung. In der Forschung ist das Thema absolut zentral. Speziell auch, wenn wir neue Materiallösungen entwickeln, dann müssen wir natürlich die Leistungsparameter, angefangen mit der Festigkeit, aber dann auch Dauerhaftigkeit und dann aber letztendlich auch Recyclingfähigkeit, das müssen wir versuchen vorherzusagen. Also da ist das auch aus der, sagen wir, wissenschaftlicher Sicht alles andere als trivial. Wir haben mit neuen Lösungen keine langjährigen Erfahrungen. Die Zeitraffermethoden, die wir für Dauerhaftigkeit zum Beispiel einsetzen, die haben nur beschränkte, sagen wir, Genauigkeit in der Vorhersage. Aber wir haben auch keine andere Wahl, als eben das Beste versuchen mit entsprechenden auch Modellierungsansätzen, um eben früh auch für neue Lösungen diese komplette Lebenszyklen irgendwie zu analysieren. Und dann natürlich zeigt letztendlich die Praxis, ob wir dann richtig liegen oder auch falsch.
Wir haben ja jetzt überwiegend auch den Wohnungsbau in den Blick genommen, aber Sie forschen ja eben auch an Materialien für die Brücken. Da muss ich jetzt dann doch noch mal drauf zurückkommen. Ja, irgendwie beschäftigt mich das. Genau. Können Sie da noch mal ausführen, welche Chancen da jetzt in neuen Materialien oder neuen Methoden liegen, um zu erkennen, wie gefährdet eine Brücke tatsächlich ist, was die angemessenen Reaktionen, notwendigen Reaktionen sind, zum Beispiel auch in der Belastung, die eben zu begrenzen, zu limitieren, aber auch darin vielleicht zu sanieren oder noch besser und noch beständiger auch neue Projekte zu bauen. Wir haben ja jetzt sehr viel Investitionen in Infrastruktur vor. Und wenn es da tatsächlich Dinge mit, die man von vornherein noch besser mit einbeziehen und bedenken könnte, dann wäre das jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Deshalb ja, meine Frage nochmal dazu.
Ja, vielen Dank für diese Frage. Also ich habe gehofft, dass wir auch auf die Brücken zu sprechen kommen. Und in der Tat, wenn man solche Infrastruktur sich anschaut, da haben wir solche tolle Möglichkeit heutzutage, das besser zu machen als zuvor. Also A, unbedingt versuchen, die Bausubstanz zu erhalten. Das ist aus wirtschaftlicher Perspektive ja, eigentlich ein Muss, ja, weil selbst mit den ganzen Sondervermögen werden wir nicht schaffen, die Hälfte der Brücken sozusagen zu ersetzen. Also das geht nicht. Und auch wenn aus jetzt sagen wir, politischer Sicht vielleicht ist schicker, eine neue Brücke zu eröffnen und sagen wir Sanierungsobjekt, das ist da nicht vielleicht so attraktiv. Aber das ist das Einzige, was richtig effizient ist. Also wenn man jetzt um Investitionen, also aus meiner Sicht, das heißt nicht, dass man da keine neue Brücke überhaupt baut, aber wir sollen gucken, dass die bestehende Substanz auf Vordermann gebracht wird. Und an erster Stelle ist das Monitoring des Baus, des Zustandes. Dazu gibt es heutzutage neue Techniken, zum Teil auch an unserer Universität entwickelt, aber es gibt auch sonst ganz neue Neuerungen, zum Beispiel auch mit Erfassung von akustischer Emission, dass man quasi reinhört, ob da Spannglieder versagen. Und es ist nicht so, dass da, wenn ein Spannglied versagt, dass da die Brücke schon gefährdet ist, aber man beobachtet es. Und wenn solche Signale sich häufen, da muss man eingreifen. Es gibt ganz tolle neue Methoden zur Verstärkung. Ja, also letztendlich, also wenn die Tragfähigkeit nicht reicht, dann muss man verstärken. Und das sollte man wirklich strategisch und konsequent in die Praxis überführen. Und dann natürlich gibt es in diesem Zusammenhang Diskussionen, ja, jetzt investiere ich so und so viel 1.000 Euro für Erfassung des Zustandes, für Monitoring. Ja, im Vergleich zu den Kosten für Neubau sind das wirklich Peanuts. Das sind also absoluter kleiner Bruchteil. Und deswegen, also ich denke, dass es wirklich auch die Frage der Wahrnehmung, der Prioritätssetzung und dann auch Strategie. Und ja, das ist vielleicht so als kurze Vorführung. Es gibt viele technische Möglichkeiten, die werden in der Praxis noch zu wenig genutzt.
Wann war denn die Autobahn GmbH mal bei Ihnen im Institut? Oder Sie bei denen?
Nein, also wir stehen da auch schon mit unterschiedlichen Firmen und auch Behörden im Austausch. Also wenn ich sage wir, dann rede ich nicht nur über meinen Lehrstuhl, sondern über Fakultät, Universität und sicherlich an anderen Universitäten ist es ähnlich. Und es gibt einerseits schon viel Interesse, was unsere Methoden und Lösungsansätze anbetrifft. Die Implementierung, das ist ein bisschen andere Sache. Also da gibt es viel auch, sagen wir, Inertion, also dass die Umstellung, sagen wir, auf neue Lösungen doch sehr langsam läuft, aus unterschiedlichen Gründen, unter anderem natürlich auch fehlende vielleicht Rahmenwerke, aber gerade so was Zustandserfassung, Monitoring mit modernen Methoden anbetrifft, wo wir ja nicht unbedingt jetzt mit der allerletzten Entwicklung, sondern eigentlich mit dem Stand der Technik oder Stand der Forschung arbeiten, da kann deutlich mehr passieren. Ja. Und wie gesagt, das ist vielleicht nicht, was als erstes dann in die Zeitung kommt, aufgenommen wird, das ist da hat man noch nichts gebaut, noch nichts, irgendwie, da ist noch nichts passiert, aber wir wollen auch, dass nichts passiert. Wir wollen keine Brücken, die zusammenkrachen, also um Gottes Willen. Ja. Und Interessen, das war natürlich schon so ein Moment, wo wir gesagt haben, und dann schauen wir, gibt es andere Beispiele für solche Brücken, und die gibt es massenhaft. Also es gibt aus dieser Zeit mit diesem Material und mit ähnlichen Konstruktionsansätzen, zumindest in den neuen Bundesländern, eine ganze Menge von Brücken. Und wir brauchen auch Lösungen, die ja, nachhaltig sind, aber wir brauchen auch Strategie. Und wenn wir also jetzt vielleicht noch ein bisschen allgemeiner gefasst, nicht nur bei Brücken, also diese, was Sie angesprochen haben, dass da in jeder Kommune irgendwie eine Einzellösung für Feuerwehrhäuschen oder sowas, das ist das Problem. Also diese Verzettelung, diese Individuallösungen, wo alles teuer wird und langsam und so weiter. Und man kann das auch auf die Brücken übertragen. Also wenn, was Monitoring anbetrifft, Lösungen gut funktionieren, da sollte man die vervielfältigen. Also diese Vervielfältigung kostet viel weniger Geld, als wenn ich jedes Mal irgendwas super Individuelles mit einer neuen Gruppe, die sich damit beschäftigt, und da fließen die Informationen von einer Gruppe zu der anderen nicht. Also dieser Punkt mit der Zentralisierung, wo man die Daten analysiert für vor allem gelungene, auch misslungene Vorhaben und dann diese Daten auch so auswertet, dass man darauf basierend Musterlösungen anbietet. Das ist, was aus meiner Sicht unbedingt passieren soll.
Gut, also Herr Zimmermann hat zwischendurch herausgefunden, dass das Deutsche Institut für Bautechnik eine gemeinsame Einrichtung von Bund und Ländern ist, paritätisch besetzt und gesteuert bzw. unterliegt der Aufsicht durch das Bundesbauministerium, und es sitzt in Berlin. Na, also da müssen wir auf jeden Fall irgendwie mal Kontakt aufnehmen und vielleicht da auch mal anregen, dass diese zentrale Funktion auch mal Best Practices und neue Technologien auch in die Breite zu bringen, da ja vielleicht von der Struktur her eigentlich ganz gut angesiedelt sein könnten, um jetzt mal im Konjunktiv zu sprechen. Aber anscheinend ist noch Luft nach oben. Und wir werden den Faden auf jeden Fall mal aufgreifen, es auf jeden Fall auch mal an die Baupolitiker weitergeben, weil die jetzt fachlich, ist hier jemand aus dem Bauausschuss? Sprecher bei der SPD, also Treffer sozusagen, würde ich fast meinen. Das ist sehr gut. Dann dürfen Sie auch gerne noch einen Satz dazu sagen.
Ob die EBT die richtige Stelle ist für so eine Aufgabe, weiß ich nicht. Also ich möchte jetzt nicht zu sehr, sagen wir, kommentieren. Aber es gibt einen Beschluss zur Gründung von Bundesforschungszentrum für ressourceneffizientes und klimaneutrales Bauen. Und das könnte so eine Instanz sein, wo Forschung strategisch aufgelegt wird und wo man auch die Daten gebündelt dann auswertet und auf dieser Basis tatsächlich eine Strategie entwickelt. Es ist noch, hat nicht so entwickelt, wie das vielleicht am Anfang gedacht war. Und leider gibt es auch da Tendenz zur Dezentralisierung und so ein bisschen, sagen wir, Streuung der Kompetenzen. Aber zumindest gab es schon einen gesunden Einsatz, sowas zu schaffen. Und ja, ich weiß nicht, ob Sie das kommentieren wollen.
Ich hatte mir ja gerade auch schon gemeldet, vor einiger Zeit schon, aber das ist, glaube ich, mal vorweg. Also ich habe mir das auch aufgeschrieben, da werden wir mit in die Koalition und mit reinnehmen. Das Thema tauchte hier und dort schon mal vereinzelt auf, aber ich glaube, wir müssen uns damit in der Tat nochmal befassen. Wir hatten ja in der Tat auch die Gelder reingestellt, um dieses Institut, von dem Sie gerade gesprochen haben, für effizientes und ressourcenschonendes Bauen auch voranzutreiben. Ich glaube, wie gesagt, nur man muss gucken, wie kriegt man dann nicht sozusagen Institutionen, die nächste Institution, sondern wie kriegen wir das erstmal effizient hin, was wir aktuell auf der Straße im Halt dann erliegen haben. Was ich eigentlich fragen wollte, Innovation hat Herr Brinkhaus quasi gerade mit seinem flammenden Appell schon vorweggenommen mit der Antwort. Ich will nur noch mal ganz kurz, weil ich bei den Verhandlungen da mittendrin war beim Bautopo. Also ich muss halt noch mal klarstellen. Da saßen Kommunalpolitiker fast ausschließlich von beiden Fraktionen mit am Tisch. So, alles entweder Bürgermeister, Stadtverordnete in der Verwaltung, also wirklich die gesamte Truppe saß dort. Und es ist extra das ganze Ding so gebaut worden, dass Kommunen das entsprechend ihrer Anwendungsmöglichkeiten nutzen können. Gerade eben halt, dass es einen Anspruch gibt darauf, dass man sozusagen Kommunen fluten kann, jetzt mit dem Anspruch, jetzt den Bauturbo anzuwenden. Sondern so ist es so, die vernünftige Kommune, von denen es weit überwiegend, ich weiß nicht, wie es in Karlsruhe ist, aber in den allermeisten ist es so, die fassen mit dem Stadtrat einen Grundsatzbeschluss, wo sie sagen, auf diese und diese und diese Art und Weise wenden wir es an. Das heißt, wir sagen zum Beispiel, wenn wir dem Investor X sagen, Mensch, du bekommst auf dem Grundstück, wo es für uns eh einfach ist, das festzustellen, dass es schwachsinnig dort gewisse Überprüfungen zu machen, da stellen wir den Bauturbo zur Verfügung. Naja, aber ich sage mal, Sozialwohnraumquote sollte erfüllt werden oder klimaresilientes Bauen oder wie auch immer man sagt, über einen städtebaulichen Vertrag. Das heißt, die Kommunen haben es vollkommen selbst in der Hand, das Ganze quasi dazu anzuwenden. Entsprechend ihrer Möglichkeiten, das wird in kleinen Kommunen etwas länger dauern, weil dort, ja, ich mache nur gerade eine Tour durch Deutschland durch, deswegen, ich habe die Erfahrung damit mit ein, zwei mehr Kommunen als noch mit Karlsruhe. Dort gibt es immer die kleinen Kommunen, die im Durchschnitt etwas zögerlich bzw. etwas Probleme haben. Personal ist dort nicht so ganz so doll neu aufgestellt. Die brauchen etwas, kommen jetzt aber auch in Bewegung. Die großen Kommunen, da haben wir schon die großen Umsätze mittlerweile. Berlin, Hamburg, es gibt eine ganze Reihe an Kommunen, die im 3-4-stelligen Bereich in den letzten Wochen in Richtung Bauturbo gesetzt haben. Also dort zu sagen, das hat nicht gelungen, ist schon schwierig. Das, was man uns sicherlich fragen muss, ist die Frage, welcher Erwartungsmanagement ist da reingesetzt worden. Der Begriff Bauturbo verführt natürlich dazu, dass der Eindruck entsteht, morgen stehen die Wohnungen. Jeder, der sich aber nur ansatzweise mit Bauen auskennt oder irgendwie schon mal irgendwo das Bauen begleitet hat, weiß, selbst wenn ich noch so sehr Turbo mache, brauchen die Dinger 2 bis 3 Jahre, bis da entsprechend 2 ist schon sehr, sehr optimistisch, aber 3 Jahre, bis da entsprechend dann drin gewohnt wird. Aber es ist gerade auf die Bedürfnisse der Kommunen angepasst und wir nehmen gerade eine deutliche verstärkte Annahme an. Zudem kommen noch die ganzen Befürchtungen, die eingetreten sind, Flächenfraß und so weiter, treten gerade alle nicht ein. Es ist ja gesagt worden, 246e wird nur noch verbraucht, jetzt wird nur noch in den Außenbereich reingegangen. Alles bestätigt sich null, sondern genau die Punkte Nachverdichtung, Aufstockung, Umnutzung, das heißt, effizienter Umgang mit den Möglichkeiten sind die, die die Kommunen vor Ort entsprechend dann anwenden. Also deswegen, diese Befürchtungen bewahrheiten sich nicht. Da wollte ich nur ganz kurz nochmal als Appell, weil die Punkte, es bestätigt sich auch null in dem, was wir gerade an den Kommunen gerade entsprechend wahrnehmen, all die Szenarien, die uns da aufgemalt worden sind, sondern es ist eher ein Kickstart, um sich überhaupt mal mit der eigenen Baukultur auch zu befassen. Zum Beispiel die Verkürzung der Beteiligung auf 3-4 Monate ist nämlich folgendes, hat Folgendes ausgelöst. Die meisten Kommunen, die einigermaßen Grips haben, wissen, naja, also bis das im Stadtrat gelandet ist, hat sich die Bürgerinitiative schon gegründet. Das heißt, wir müssen mal umdenken. Wie nah können wir eigentlich gemeinsam mit Investoren die Planung so nah wie möglich an den Planungspunkt Null hervorziehen, um auf Augenhöhe Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen, um zumindest weniger Protest, mehr Augenhöhe und Transparenz zu schaffen. Das heißt, da findet gerade ein aktives Umgehen mit der Frage, wie kommt, da sattelt jetzt die Baugewinnowelle mit obendrauf, die beim Thema Bauleitplanung damit obendrauf setzt. Das ist wirklich ein Punkt, den wir jetzt in Gang gesetzt haben, der nachhaltig extreme Wirkung auch in der Kultur der Bauverwaltung in Gang setzen wird, was ein wichtiger, nicht der Beitrag, um jetzt willen, Beschleunigung reicht nicht aus, gebe ich auch vollkommen recht, aber da werden wir Quantensprünge schaffen. Entschuldigung nochmal.
Will nicht übertreiben, aber Quantensprünge sind es schon. Noch ganz kurz, Herr Schmidt, kein großes neues Fass mehr aufmachen, aber wenn es noch mal eine Nachfrage zu den Themen ist, dann haben Sie noch mal das Wort und dann machen wir auch Schluss.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich bin aktiver Stellvertreter im Bauausschuss. Einen Punkt haben wir nicht angesprochen, Brandschutz. Wenn wir von Holzbau sprechen, hätte ich erwartet, tut mir leid, jetzt mache ich natürlich doch ein neues Fass auf, aber vielleicht können Sie, Frau Fritz-Kramer, da ganz kurz was dazu sagen, warum das für Sie am Ende kein Problem ist.
Also mittlerweile wurden ja sämtliche Regulatorik auch angepasst auf die Möglichkeiten des Holzbaus. Ehrlich gesagt, auch eine Mineralwolledämmung ist aus Erdöl, das heißt Erdöl brennt. Also wir haben natürlich immer mit Stoffen zu tun, die grundsätzlich brennen können. Das Thema ist natürlich, wie kann gerettet werden, wie laufen Rettungswege ab. Also da ist einfach jetzt, wie lange muss es dauern, bis ein Bauteil durchgebrannt ist. Und diese ganzen, sage ich mal, Versuche beziehungsweise auch die Nachweise sind ja im Holzbau längst erbracht. Das heißt also, es gibt auf jeden Fall jede Möglichkeit im Holzbau auch, alle Brandschutzmöglichkeiten und auch alle Brandschutzvorschriften einzuhalten.
So, das waren sehr informative 90 Minuten, würde ich sagen. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie hergekommen sind und uns an Ihrem ganzen Erfahrungswissen hier teilhaben lassen. Und ich glaube, Sie haben gemerkt, dass wir da auch wirklich sehr praktisch dran interessiert sind und das gerne auch mitnehmen und konkrete Hausaufgaben vielleicht auch mitnehmen. Insofern wird das nachhaltig wirken, was wir heute besprochen haben. Und wirklich darf abschließend nochmal herzlichen Dank sagen dafür. Und wenn Sie uns noch was mitteilen wollen und so, Sie haben ja auch jetzt unsere Nummer und wir haben Ihre. Von daher muss das jetzt noch nicht die letzte Gelegenheit gewesen sein, uns klüger zu machen. Vielen Dank. Genau, ein Handout bekommen wir noch. Das nehmen wir noch sehr gerne mit. Dann geben wir es hier ans Sekretariat. Ja, vielen Dank. Und ich schließe die Sitzung.